Wer hat das Weihnachtsstück alle gesehen? Die waren doch cool, oder? Ach, ich fand die wieder sowas von. Was mich am meisten inspiriert hat, war beim, wie das Stück das erste Mal aufgeführt hatten. Wir hatten so ein Schaf, das gar nicht so richtig bei den Schafen sein sollte. Und als die Engel getanzt haben, zischte das immer zwischen die Engel und hat die ganz durcheinander gebracht. Ich dachte, das ist mitten im Stück so fertig geschrieben, aber das war nicht so. Dieses Schaf wollte nur ein Engel sein oder so. Ja, ich weiß es nicht so genau, aber es war super, war das. All die, die da so mitgearbeitet haben und mitgeplant und gestaltet haben, hey, nochmal vielen Dank von hier vorne. Ja, haben wir schon mitgekriegt, das Jahr hat neu angefangen. Wieder alle herzlich willkommen im Gottesdienst. Mit dem Vornehmen, das habe ich aufgegeben über die Jahre. Je älter man wird, denke ich, nehme mir nichts mehr vor, habe ich weniger Enttäuschung. Aber ich möchte trotzdem einen kleinen Rückblick halten und zwar eigentlich nur auf die beiden letzten Veranstaltungen, die wir gemeinsam hier hatten, wo der ein oder andere noch im Silvester unterwegs war, wo der ein oder andere die Weihnachtszeit noch genossen hat. Da haben wir ja gar nicht so viel mitgekriegt von dem, was an Gutem hier gelaufen ist. Das Erste, wo ich uns daran erinnern möchte, ist an die Predigt vom 30.12., die mich sehr bewegt hat und ich glaube auch, die so ein Stückchen eine Perspektive für das neue Jahr gibt. Da hatte ich über den König David gesprochen, wie er mit seinen Leuten vom Kampfeinsatz zurückkam und er kommt in die Stadt, wo seine Familie, wo seine Freunde zurückgelassen worden sind und er kommt hin und die ganze Stadt war niedergebrannt und die ganze Familie war entführt worden. Grausig, er steht da und seine 600 Männer, die mit ihm gekämpft haben, die sahen jetzt langs und wir machen dich einen Kopf kürzer. Eine absolut dramatische Situation. Ich habe in der Vorbereitung damals gedacht, wie ist es dem einen oder anderen von den älteren Geschwistern gegangen, wie sie nach einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg aus dem Bunker gekommen sind und standen vor ihrem Haus und es war nicht mehr da. Alles, was das Leben ausgemacht hatte, war von einem zum anderen Moment weg. Man kann es sich ja kaum heute vorstellen, wie es gewesen ist. Das war die Situation und ich habe gedacht, wie würde ich damit umgehen? Würde ich über die schlimmen Situationen klagen, hin oder her. Aber was mich bewegt hat, David ging hin und sagte zu dem Priester, bring mir den Ephod. Und dann kam er und stand vor dem Herrn. Und diesen Ephod, da habe ich mich natürlich gefragt, was ist das? Man hat ja so als frommer Mensch so bestimmte Gedanken. Und ich hatte das ausgeführt bei uns, dass ich sah, das war das priesterliche Gewand. Das kannst du nachlesen, dass der hohe Priester so ein spezielles Gewand haben sollte. Und mit dem angezogenen Gewand ging er zum Herrn, so steht es in 1. Samuel 30, und stärkte sich bei dem Herrn, seinen Gott. Als ich nachher dann im Kirchencafé saß, dann gibt es ja wirklich Gemeindemitglieder, die denken mit. Ja. Da kommt so ein Gemeindemitglied und sagt, er versteht das gar nicht. Wie könnte ich denn ein hohen priesterliches Gewand, sprich ein Ephod, anziehen? Ständ mir doch gar nicht zu. War doch nur für den hohen Priester. Sag ich, Mist, wie komme ich aus dieser Klemme wieder raus? Man hat ja bestimmte fromme Assoziationen. Du gibst bestimmte Worte und wir sind fromm erzogen. In der Regel, die alle hier sitzen, die haben da so eine bestimmte Assoziation. Ich sage Himmel, ihr denkt goldene Straßen, ihr Kapitalisten, denke ich. Ja, versteht ihr? Wir haben so ganz bestimmte Assoziationen. Und so hatte ich das mit dem Ephod auch. Du musst dir das hohe priesterliche Gewand anziehen. Dann sage ich, nee, das steht ja eigentlich nur für den hohen Priester zur Verfügung. Wo habe ich da den Gedankenfehler? Und dann habe ich natürlich nachgeguckt, nicht? Ich bin aus dieser Sache nicht so ganz rausgegangen, wie Wolfgang mich da angezählt hatte damit und sagt, wie ist das? Jetzt wisst ihr, wer mich angezählt hat. Also das, ich musste ganz neu Nächstenliebe üben. Und dann habe ich aber nachgelesen und habe festgestellt, es gibt dreimal in der Bibel, heißt viermal, gibt es den Namen Effort. Einmal ist es ein Nachname wie Karl Ludwig Müller, Siegfried Hermann und so weiter. Das andere Mal ist es das hohe priesterliche Gewand, das nur für den hohen Priester speziell gewebt und gefertigt wurde. Das kannst du nachlesen, in Mose ist es sehr deutlich beschrieben, wie es sein sollte. Das steht nur dem hohen Priester, nämlich eigentlich unserem Herrn Jesus zu. Und dann gibt es das Ephod, das ist nur für priesterliche Leute da. Das leinerne weiße Gewand. Und das müsste ich eigentlich für uns auslegen. Und ich hatte es ausgelegt, dass wir die geistliche Waffenrüstung anziehen müssen, damit wir den listigen Pfeilen, das wäre das Bild fürs Neue Testament, entgehen können. Und dann gibt es das dritte Ephod. Das hat Gideon sich selbst gefertigt, als er eine Riesenschlacht gewonnen hat. Da hat er eine große Beute genommen und hat aus Gewändern mit Gold und mit allem Möglichen sich ein eigenes Ephod, ein eigenes priesterliches Gewand gefertigt. Und das wurde zum Fluch für ihn und seine ganze Familie. Ich will zu dem zweiten, zu dem priesterlichen Gewand übergehen, weil das beschäftigt mich noch weiter und ich möchte eigentlich die richtige Kleidung für uns anziehen. Die richtige Kleidung, die wir anziehen sollten. Jetzt muss ich gucken, meine Technik hat sich auf Pause gestellt. Die richtige Kleidung fürs neue Jahr. Hier hatte ich das nochmal. David stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott, nachdem er dieses Gewand angezogen hatte. Hier habe ich nochmal das priesterliche Gewand, wie es im Mose beschrieben worden ist. Ich hatte darauf hingewiesen, auf den Effort, den wir haben sollten im Neuen Testament. Schließlich werdet stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung an. Und dann kam der erste Gottesdienst im Jahr. Na, ich drücke jetzt immer aufs Falsche, das ist blöd, wenn man gleichzeitig redet. Da haben wir eine super Lehrpredigt über die Jahreslosung gehört. Suchet Frieden und jaget ihm nach. Ich habe gedacht, ja, wie sieht es aus? Wie kann ich diesen Frieden bekommen? Wir hatten super Beispiele, aber ich habe angedacht, ich müsste als frommer Mensch neu angezogen sein mit diesem heiligen weißen Gewand. Wir lesen es ja in der Offenbarung, dass die, die vor Gott stehen, angezogen sein müssen. Weil so oft bin ich fehlerorientiert. Das müsste man ändern, das müsste man ändern, das müsste man ändern. Aber ich glaube, wenn ich angezogen bin mit dem göttlichen Gewand, dann geschehen ganz besondere Dinge. Und darüber möchte ich mit euch heute nochmal nachdenken. Ich möchte mit euch nachdenken und sehen, was uns da Gott für eine Hilfestellung gibt. Habe ich jetzt das Richtige? Ach Mann! Dabei gibt es nur vier Tasten, die ich drücken könnte. So, jetzt habe ich es. Ich möchte mit euch zum speziellen Ephod-Gleichnis gehen. Der Herr Jesus hat ja sehr häufig in Gleichnissen gesprochen, damit wir die Sache verstehen. Und so auch in Matthäus 22. Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu rufen. Doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte und sprach: Sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet. meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereitet, kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg. Einer auf seinen Acker, der andere auf sein Geschäft. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereitet, aber die Gäste waren es nicht wert. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen alle, die sie fanden, böse und gute. Böse und gute. Und der Hochzeitssaal war voll mit Gästen. Da ging der König hinein, zumal sich die Gäste anzusehen, und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, und sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und wirft ihn in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Diese Geschichte ist jedem frommen Menschen irgendwo mal untergekommen. Und ich weiß nicht, wie oft ich darüber gepredigt habe. Ich habe über die Doofen gepredigt, die die ganzen Ausreden hatten. Das könnt ihr ja in den Gleichnissen, in den Parallelstellen nachlesen. Was für doofe Ausreden die hatten, damit sie dieses hochzeitliche Gewand nicht angezogen hätten. Die hatten alle möglichen Ausreden des Alltags. Da habe ich so oft drüber gepredigt. Und dann habe ich so oft über denjenigen gesprochen, der da gefunden worden ist im Himmel und hatte das königliche Gewand nicht an. Diesen Ephod, sage ich mal. Ich habe mich oft gefragt, wie der sich da reingemogelt hat an Petrus vorbei, wie er reingekommen ist und warum er das nicht hatte. Da habe ich so oft drüber nachgedacht. Aber eigentlich geht dieses Gleichnis ja auch zu den vielen, die in weißen Gewändern dort sitzen im Saal. An dich und an mich. Und die Frage ist für mich nach wie vor, wie muss dieses Ephod aussehen? Wie kann ich das in einem Zustand halten, damit ich ihm Ehre mache? Ihr alle, die hier sitzt, ich nehme mal an, ich sehe jetzt nicht irgendwo ein Gesicht, wo ich größere Zweifel hätte. Ihr alle seid von Neuem geboren. Ihr alle habt mal Ja zu Jesus gesagt. Ihr alle, ich hoffe, dass es so ist, seid durch die Taufe am inwendigen Menschen gereinigt. Ihr steht vor Gott angetan mit dem wunderbaren weißen Kleid seiner Gerechtigkeit. Ihr seid eingeladen zum Hochzeitsmahl des Lammes. Er hat euch dieses Gewand zukommen lassen. Und dann schaue ich mich manchmal an. Schon die ersten Tage im Jahr ist mir das passiert. Und dann stelle ich fest, naja, wenn ich so an mir runtergucke, so festlich sieht das ja nicht aus. Dann gucke ich mich an und sage, was ist denn passiert? Eigentlich will ich doch ganz heilig vor Gott stehen. Wenn ich hier reinkomme, müsste ich kaum durch die Tür passen, weil mein Heiligenschein so groß ist, weil ich in seiner Gerechtigkeit lebe, nicht in meine. Warum ziehe ich das Gewand immer wieder aus im Laufe der Woche? Und ich möchte mit uns ein bisschen drüber nachdenken, wie dieses Kleid gestaltet sein könnte, damit wir unseren Fokus auf die Ewigkeit, auf sein Himmelreich ausrichten. Und ich habe gedacht, ein erstes Ephod, das ich überziehen möchte, ist das Ephod der Dankbarkeit. Hier habe ich so ein Bild reingeheftet. Es gab ja so immer mal wieder so Rückblicke über das Jahr, Bilder des Jahres. Und das ist ein Bild, das zeigt eine Familie auf der Flucht. Hat mich sehr bewegt, habe ich direkt in mein Archiv genommen. Aber was mich an dem Bild bewegt hat, das Kind schläft und der Vater trägt. Ich habe gedacht, das ist ein Bild, wie ich in dieses Jahr gehen möchte. Ich sorge mich, wo geht's hin? Ich denke, was soll alles werden? Was muss man einplanen? Was muss man machen? Wie geht's weiter? Und eigentlich muss ich ganz neu lernen, dass der Vater mich trägt und ich eigentlich in aller Ruhe leben kann. Er wird für mich sorgen. Und das sollte doch bei mir was auslösen, dass ein Maß an Dankbarkeit hineinkommt in mein Leben. Nicht ein Maß der Sorgen, nicht von den Dingen, die alle mich beschäftigen, was alles werden könnte in diesem Jahr, sondern dass ich weiß, er trägt mich durch und durch. In 2. Samuel 22, 50 habe ich diesen Vers rausgesucht. Darum will ich dir danken, Herr, unter den Völkern und deinem Namen Lob singen. Er hat mich herausgerufen. Er hat mir Leben gegeben. Er hat mir alles Gute angetan. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass ich lerne, diesen Ephod der Dankbarkeit überzuziehen. David zog ihn sich über und tanzte vor Gott, als die Lade hereingetragen wurde, als die Lade zurückkam. Er trägt mich und schützt mich. Aber auch, ich denke, in meinen Alltag hinein. Hier beobachte ich mich so ein bisschen. Vielleicht seid ihr ja anders. Aber manchmal denke ich mir, den Effort der Dankbarkeit trage ich so nicht im Alltag. Es gibt immer wieder Dinge, die mich absolut ärgern. Die einfachste Methode ist, dass so viele Autofahrer anders denken wie ich, will ich nicht ins Detail gehen. Dass Politiker so ganz anders entscheiden, wie ich entschieden hätte, wenn ich Kanzler wäre. Ja, ich muss jetzt gerade überlegen, dass ich das geschlechtsneutral ausdrücke. Ich stelle dann fest, mich beschäftigen äußere Dinge ganz stark und dann stelle ich fest, meine Stimme sagt was ganz anderes als Dankbarkeit. Es gibt ja dieses Lied, alle Scheiße ist deine Elli, schrieb sie mir im letzten Brief oder so. Ja? Einige kennen diesen Karnevalsschlager noch. Dann bin ich von Dankbarkeit, von dem Getragenwerden, von diesem Gefühl im Gottesdienst, wow, er ist ja für mich da, bin ich ganz weit weg. Und ich kann mich dann ganz schnell dabei erwischen, wie meine gelebte Undankbarkeit in Zynismus auswandert. Daran kannst du als erstes erkennen, ob jemand in der Dankbarkeit lebt oder nicht, ob er zynisch ist oder nicht. Ich glaube, bei mir einen Charakter zu entdecken, der ganz weit ist von Dankbarkeit, ich bin oft ungehalten. Das lebe ich meistens an meiner Frau aus, die ist mir am nächsten. Hier in der Gemeinde nehme ich mich mächtig zusammen. Manchmal bricht es aus mir raus, aber dann seid ihr meistens nicht mehr im Gottesdienst. Da stelle ich fest, ich fühle mich nicht mehr so, als würde ich getragen sein. Ich habe diesen Ephod angezogen und er ist mächtig schmutzig geworden. Der braucht einen weißen Riesen und plus noch irgendwas dazu. Ich stelle fest, dass ich ganz schnell neidisch werde. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ey, der Porsche da, den möchte ich auch haben. Das äußert sich ganz anders, der Neid, dass ich sage, ey Mann, was habe ich für eine doofe Kiste, mit der ich durch die Gegend fahre. So sind wir frommen eher gestrickt, nicht? Ich schaue um und bin auf einmal unzufrieden in ganz vielen Dingen. Mich beherrschen ganz andere Dinge. Ich bin undankbar und ich habe mal gehört, ein Undankbarer findet selbst in der guten Suppe noch ein Haar. Das Effort der Dankbarkeit, ich glaube, ist extrem wichtig. Und meine Sprache verrät mich, welches Gewand ich angezogen habe. Und wenn ich mir für dieses Jahr was vornehmen möchte, dann möchte ich da drin wachsen, in dem Maß der Dankbarkeit. Und zwar in erster Linie, dass man mich nicht in erster Linie an meiner Sprache erkennt, sondern an dem, wie ich bin, weil mein Leben in der Dankbarkeit unterwegs ist. Weil ich will euch was sagen, die meisten Dinge, die uns heute so gut leben lassen, an denen sind wir nicht beteiligt. Ich habe es am Ende letzten Jahres gesagt, ich verstehe es nicht, warum ich in Deutschland geboren worden bin. Ich verstehe es nicht, dass ich ein Jahrgang bin, der keinen Krieg gesehen hat in Deutschland. Der mehr als 70 Jahre keinen Krieg mehr in dem Land hatte, in dem er lebt. Das hat es in Europa, in Deutschland nie gegeben, die letzten 2000 Jahre. Ich verstehe es nicht, dass ich Zentralheizung habe. Ich verstehe es nicht, warum ich jeden Tag mir eine Entscheidung treffen kann, ob ich Wurst, ob ich Käse oder ob ich Müsli essen will. Das muss ich nicht unbedingt haben, aber ich sag mal, ich kann es entscheiden. Womit habe ich das verdient, dass ich zu 5% der reichsten Leute in dieser Welt lebe? An dieser Sache habe ich nichts dazu getan? Und warum bin ich dann noch so komisch? Was zeichnet mein Leben aus? Dass ich ständig auf den Verzicht gucke oder ob ich einen Charakter der Dankbarkeit leben kann? Wir haben in der Gemeinde ein Gemeindemitglied, die seit langen Jahren nicht mehr kommen kann, weil sie krank und schwach und klapprig ist. Unsere Schwester Lilly, einige kennen sie noch, Russlanddeutsche, Ingenieurin in Sibirien gewesen lange Zeit, kommt nach Deutschland, natürlich hier eine Rente, wo du sagst, was ist es überhaupt, Rente? Nicht zu sehen, wenn du drauf guckst. Schwierigkeiten im Leben, gesundheitlich so, dass er eigentlich überhaupt nicht mehr zum Gottesdienst kommen kann. Wird durch Uni noch regelmäßig versorgt mit, dass wir Dinge mitteilen. Aber wenn du zu ihr kommst, du kommst in ihre Wohnung rein, du fängst an, mit ihr zu sprechen. Sie hat keinen Porsche. Ich weiß auch gar nicht, ob sie einen Fernseher hat. Der Reichtum, den sie hat, der ist sowas von bescheiden. Und du kommst in ihre Wohnung rein und dir strömt ein Charakter der Dankbarkeit entgegen. Sie ist körperlich so klapprig. Sie könnte ständig stöhnen über alles Mögliche. Aber Lilly ist für mich so ein Vorbild, wo ich sage, ohne dass sie was sagt, hat sie diesen Effort der Dankbarkeit an. Dann schaue ich zu mir runter und sage, ich muss mich umziehen. So kann ich nicht vor Gott kommen. Wir haben diese Woche einen Haushalt aufgelöst. Und ich fahre mit Sigi zur BSR in unserer Heimat. Die nennt sich der Anders. Und wir laden alle möglichen Habseligkeiten, die so über die Jahre angehäuft sind, auf so einen riesen Sammelplatz. Das ist anders wie bei uns in der BSR, wo du alles sortieren musst, dass du alles auf einen Haufen wirfst. Wir sind dabei am Ausladen und schmeißen Sachen raus. Und dann bleibe ich stehen, da liegt ein Trompetenkoffer. Oh, denke ich, den muss ich mal aufmachen. Da mache ich den auf. Da ist der Blasinstrumentenbaumeister aus dem Siegerland. Da ist eine komplette Trompete mit zwei Mundstücken da drin. Und ich war sehr versucht, die mitzunehmen. Ich meine, ich habe genug, deswegen ist das ganz schlecht. Man kann immer nur auf einem Ding spielen. Aber was mir im Nachhinein klar geworden ist, da hat jemand, der für den Lobpreis und für die Anbetung, für die Danksagung berufen war, der geübt hat, der es gespielt hat, der hat es auf den Müll geworfen. Und ich habe gedacht, wie oft bin ich das? Ich werde von Gott getragen, ich werde angezogen, ich werde zum Hochzeitsmahl eingeladen und ich werfe das, was er mir gegeben hat, wozu er mich berufen hat, ein Lobpreis und ein Anbetungsmensch zu sein vor ihm, für unsere Gesellschaft, das werfe ich auf die Müllhalde der Zeit. Weil mich bestimmte Dinge beschweren, die ich anscheinend nicht loswerden kann. Aber ich möchte uns nochmal Mut machen. Das kannst du nicht umerziehen, das kannst du dir immer nur neu schenken lassen, anders wird es nicht gehen. Ich kann noch so sagen, ich muss mehr dankbar sein. Dann bist du wie so ein Kind, das eine Schokolade kriegt und dann wird gesagt, wie heißt das Zauberwort? Und das Kind will eigentlich nur die Schokolade haben. Ich glaube, wenn Jesus diese Geschichte erzählt, wir werden im Himmel nur angezogen kommen, wenn dieses Ephod der Dankbarkeit bei uns gefunden wird. Heute haben wir ja das Dreikönigstreffen, nicht? Die drei Könige, die Gold, Weihrauch und Myrrhe brachten. Und ich glaube, wir müssen wieder anfangen, diese Dankbarkeit in allen Lebenslagen einzuüben. Dankbar zu sein für meinen Nächsten, für meine Familie. Es ist für mich sehr interessant, dass wir ganz viele Diskussionen haben, was in der Familie alles nicht läuft. Sind wir doch mal dankbar, dass wir Familie haben? Merkt ihr, wie verstört wir unsere Blicke oft haben? Wir regen uns über die Politik auf, statt dankbar zu sein, dass wir sie haben. Vor Jahren besuchte uns ja eine Gruppe aus Brasilien. Mit den brasilianischen Pastoren habe ich es dann geschafft, mit Frank Heinrich, unserem Abgeordneten im Bundestag, dieser ehemalige Heilsarmee-Offizier aus Chemnitz. Mit denen hatte ich einen Termin gemacht, dass wir in den Bundestag rein durften. Der hat uns empfangen und dann hat er mit den brasilianischen Pastoren da im Sitzungssaal haben wir gesessen. Und dann hat er so ein bisschen erzählt und hat gesagt, also wenn ich die Zahl richtig behalten habe, 90% unserer gewählten Abgeordneten, die wir da haben, die haben eine Leidenschaft, nicht Machtpolitik zu machen, sondern für unser Volk da zu sein. Und wir müssten viel mehr lernen, für diese Abgeordneten zu beten, dass sie diese Weisheit hätten. Und dann siehst du, wie die Brasilianer da alle zucken und dann steht einer auf und sagt, er möchte hier im Saal, möchte er Buße tun. Er hat gesagt, die brasilianischen Abgeordneten sind alle korrupt. Er hat ständig über die Politiker geschimpft und er sagt, jetzt habe ich gehört, ich möchte Buße tun, was ich gedacht habe. Ich möchte wieder lernen, dankbar zu sein und für sie zu beten. Ja, ich habe gedacht, den Mut weiß ich nicht, ob ich den gehabt hätte, vor Frank Heinrich aufzustehen und sagen, ich möchte mich dem brasilianischen Pastor anschließen. Ich weiß nicht immer sofort, was Seehofer falsch gemacht hat. Und Wagenknecht. Aber wer von uns hat denn mal für die AfD gebetet? Ja, ich meine, vielleicht sitzt der eine oder andere hier, der sie gewählt hat. Ich sag dir was, auch da bist du nicht falsch, wenn du für sie betest und unterwegs bist. Ich glaube, im Himmel spielt es keine Rolle, welchen Politiker du gewählt hast, welche Partei, sondern da spielt es eine Rolle, mit welchem Gewand du angezogen warst. Nicht, dass wir nicht diskutieren dürfen, aber wenn am Ende deine Gerechtigkeit steht, dann wird es schwierig. Ich möchte vielleicht lernen, wieder Gold, Weihrauch und Myrrhe zu bringen. Und da lese ich in der Schrift, sie brachten Opfer. Das heißt, Opfer kostet was. Und ich glaube, dass wir Anbetung nicht gestalten können, ohne dass es uns was kostet. Sonst sagst du, ach komm, hier, das ist ein Almosen. Aber Opfer kostet was. Und ich wünsche mir und ich träume, dass wir eine Gemeinde werden, wo wir Anbetung opfern können mit einem weiten Herzen, weil wir merken, wir werden in der Tasche getragen. Ich habe noch was. Jetzt weiß ich die Taste. Der Ephod der Prophetie. David, als er ratlos war, zog den Ephod an und ging zum Herrn, um ihn zu fragen. Wir haben ja bei uns in der Gemeinde schon mal ein Prophetenseminar durchgeführt. Wie kann ich prophetisch hören? Das ist alles nicht verkehrt. Aber ich glaube, wenn wir diesen Ephod der Dankbarkeit angezogen haben, wenn wir in den Psalmen lesen, fast jeder Psalm hat Danksagung drin. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, die keine Danksagung drin haben. Wenn wir das als roten Faden durch die Schrift mitnehmen in unser Leben hinein, dann glaube ich fast, wir brauchen kein Prophetenseminar. Ist jetzt ganz kritisch, was ich sage. Vielleicht bieten wir dieses Jahr noch eins an. Aber Prophetenseminar ohne das Effort der Dankbarkeit kannst du knicken. Es gibt diesen wunderbaren Vers im Psalm 50, 23. Wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Das heißt, in der Dankbarkeit wird Gott uns einen Weg bahnen, dass wir bestimmte Dinge wissen zu leben. Und das ist fester eingewurzelt in dem einen, dass wir ihn, Jesus, erkennen. Dass wir das Heil Gottes erkennen. Im Lobpreis, in der Anbetung, im dankbaren Lebenswandel, nicht nur was über deine Lippen kommt, sondern in dem, was du bist, ein dankbarer Mensch, wirst du Jesus mehr erkennen. Viele sagen, Herr, offenbar dich, Herr, offenbar dich. Ich glaube, in der dankbaren Lebenshaltung liegt eine Offenbarung der Größe Gottes, dass du merkst, dass du getragen wirst. Das ist das, was ich mir für die Gemeinde vielleicht am meisten wünsche. Dass dieser prophetische Geist bei uns wieder groß wird, dass wir unabhängig von den Lebenssituationen, durch die wir hindurchgehen, wir wirklich merken, er ist da. Dass ich einübe, Tag für Tag. Ich will den Herrn preisen, alle Zeit. Dass es die Elenden hören. Ich glaube, wenn unser Mund gefüllt ist mit der Dankbarkeit, wenn unser Herz so erfüllt ist, dass wir uns nicht verbiegen müssen, um Danke zu sagen, dann werden Dinge in unserer Umgebung geschehen, die wir nicht für möglich halten. Leute, die immer nur Müll reden, die sortieren sich auch zusammen. Aber Menschen, die in der Dankbarkeit leben, ehrlich, die bestimmen letzten Endes die Situation und die Stimmung im Haus. Kommst du in ein Haus rein, wo viel Dankbarkeit und viel Herzenshaltung da ist, Gott gegenüber, wo er mehr erkannt wird, ehrlich, in dem Haus möchte ich wohnen. Da möchte ich hinkommen. Ich weiß, das schaffe ich so schlecht. Herr Jesus, mein Ephod, das sieht gar nicht so gut aus, wenn ich mir überlege, was im ganzen Jahr alles gewesen ist, wie ich mich geärgert habe, wie ich manchen dicken Hals hatte, wie meine Lebensplanung auf einmal so ganz anders war. Herr Jesus, ich schaue runter. Zieh mir dieses Gewand doch wieder ganz neu an. Ich möchte einer werden, der dich ehrt, wo unabhängig von dem, wenn ich meinen Mund aufmache, wo mein Herz voll Dankbarkeit geprägt ist und nicht von den Sorgen und Schwierigkeiten der Dinge dieser Welt. Wie hat mal jemand gesagt, Sterben ist nicht das Problem, sondern bereit sein zum Sterben. Und ich möchte mich auf die Ewigkeit vorbereiten, indem ich oben einziehe, in den Vorhof, mit Danken, mit Loben. Ich möchte oben ankommen und möchte bei dem Tisch sitzen als einer, der sich nicht reingeschmuggelt hat, sondern der angezogen ist mit diesem Effort, mit dem weißen Gewand seiner Gnade, seiner Güte, seiner Barmherzigkeit und sagen, Herr Jesus, wow, du warst es, der mich durchgetragen hat. Und das sollen meine Lippen schon jetzt bekennen, dass es die Elenden hören und sich freuen. Und ich glaube, wir brauchen diesen Effort der Prophetie wieder, dass wir ihn angezogen haben und im Lobpreis Gottes entdecken wir, er ist viel größer, als wir je gedacht haben. Ich will immer wissen, was kommt am nächsten Tag. Herr, könntest du mir das nicht vorhersagen? Ich glaube, die größte Prophetie, die uns passieren könnte, ist, dass wenn wir in der Anbetung stehen und er sich offenbart, dass ich ihn erkenne, dass ich sehe, alles, was hier auf der Erde ist, ist vergänglich, aber er ist ewig. Wenn ich das erkannt habe, dann spielt ein Plattfuß auf der Autobahn überhaupt keine Rolle mehr. Merkt ihr, wo euer Pastor einen Mangel hat? Hier könnte ich jetzt ganz viel aus meinem Herzen erzählen, will ich nicht, sonst naja, lassen wir das lieber. Und den Effort des Gehorsams. Hier komme ich nochmal zu der Neujahrspredigt. Über die ganz starke Jahreslosung. Und es ist mehr als ein Kirchentagsslogan, habe ich behalten. Suchet Frieden und jaget ihm nach. Ich glaube zutiefst, dass wir keinen innerlichen Frieden kriegen, ohne dass wir dieses Geschenkegewand überziehen. Wenn wir mit unserer Gerechtigkeit unterwegs sind, bin ich ständig dabei, mich zu rechtfertigen. Über mein Reden, mein Denken, mein Tun. Hier habe ich nochmal die geistliche Waffenrüstung neben aufgeschlagen, aufgeschrieben. Aber dann stelle ich dann fest, den Frieden suchen und ihm nachjagen. Die Lehrpredigt am 1. Januar ist mir in vielen Punkten nachgegangen. Aber ich habe gedacht, ich muss wieder lernen, ihm gehorsam zu sein. Dann fallen mir natürlich sofort alle Dinge, du solltest, du solltest, du solltest, du solltest. Ich denke, es fängt ganz anders an. Wenn ich euch jetzt alles sagen müsste, was ihr in diesem Jahr in der Gemeinde zu tun hättet. Na, ich will anfangen bei deiner Familie, in der Ehe und so weiter. Du solltest das, du solltest das, du solltest das. Das hörst du dir fünfmal an. Dann ist das wie bei einem Kind, wenn du sagst, hast du die Schuhe geputzt? Hast du die Hände aus den Taschen genommen? Hast du dieses oder jenes? Das geht dann nachher hier rein und da wieder raus. Den Effort des Gehorsams, dem Frieden nachjagen. Wie mache ich das? Ich glaube, das Stichwort heißt in dem Fall Entschleunigung. Es gibt ja Leute, die sind so verrückt, die kaufen sich ein paar gute Schuhe, laufen die gut ein und dann latschen die von hier bis nach Spanien. Gibt da so einen besonderen Weg, den Karl-May-Weg. Nee, ihr wisst schon nicht. Und es ist interessant, was die Leute beschreiben, was das mit ihnen macht, wenn sie 3, 4, 5, 6 Wochen zu Fuß von einer Etappe zum anderen unterwegs sind. Für die spielen auf einmal bestimmte Rhythmen des Tages keine Rolle mehr, sondern sie wollen nach Compostela, glaube ich, ja? Compostela, das hört sich so an wie die braune Tonne. Ja, so kann ich mir das leichter merken. Ich brauche immer ein paar Eselsbrücken, ja? Dann gehen die den Jakobsweg, gehen die durch und Tag für Tag müssen sie überlegen, was mache ich eigentlich in meinem Leben? Wozu lebe ich überhaupt? Und das ist nicht gesagt, dass ich jetzt kein Firmenboss mehr sein darf, dass ich keine 24 Stunden mehr arbeiten darf. Das ist alles nicht das Ding. Sondern warum ich lebe, heißt eigentlich, dass das auf meinem Lebensweg klar machen muss, ich bin ein Kind Gottes, ich lebe ihm zur Ehre. Ob du einen 20-Stunden-Tag hast oder einen 5-Stunden-Tag. Ob du noch richtig mal lochen kannst oder nicht, das muss nicht der Punkt sein, sondern dass dir bewusst ist, du bist ein Kind Gottes und du lebst mit dem, was du tust, was du sagst, was du bist, lebst du ihm zur Ehre. Und ich glaube, deswegen müssen wir uns immer mal wieder auf den Weg machen und uns fragen, Herr Jesus, warum lebe ich überhaupt? Was ist der Sinn meines Lebens? Ist es der Sinn deines Lebens, dass du ein Haus baust, Familie gründest, einen Baum pflanzt und vielleicht noch eine Yacht hast? Das mag alles schön sein, mag alles gut sein, von Gott geschenkt. Bitte, wenn du eine Yacht hast, freu dich daran. Aber wenn du dann nicht mehr weißt, warum du lebst, dann ist was falsch. Es ist interessant, wenn du ein Haus ausräumen musst, was alles so von der Verwandtschaft über die Jahre angesammelt worden ist. So viel Schönheit. Dann schmerzt es dich zutiefst, dass keiner das mehr haben will, weil keiner den Herzschmerz versteht, weswegen das angeschafft worden ist. Und du fährst es dann alles zur Stadtreinigung. Auf dem Schuttabladeplatz der Zeit hat Reinhard Maimer ein Lied gesungen. Landet alles ganz egal auf dem Schuttabladeplatz der Zeit. Wenn du nicht weißt, warum du lebst, nützt dir dein großer Fernseher, den du dir erträumt hast, gar nichts. Kathi, dann nützt dir dein super Fahrrad nichts. Ja, dann nützt es nichts, was du dir angeschafft und schön gestaltet hast. Das darfst du genießen, das ist wunderbar. Und ich bin richtig neidisch, nee, darf ich ja nicht sein auf dein Fahrrad, aber verstehst du, dann darfst du dir ganz viel gestalten, aber wenn du nicht weißt, dass du getragen wirst letzten Endes in der Tasche des Vaters, dann verpeilst du alles. Weil ich sag dir, das Totenhemd hat keine Taschen, du kannst nichts mitnehmen, außer dieses Effort, was der Herr dir geschenkt hat, dass du überziehen kannst. Wenn du das verstanden hast, dann entschleunigst du. Dann werden bestimmte Dinge, die dich treiben, nicht mehr so wichtig. Es gibt dieses Lied, halt einmal still, red mit dem Herrn. Vielleicht müssen wir uns bildlich gesprochen, vielleicht auch richtig, vielleicht hat einer schon ein paar Turnschuhe sich gekauft, nach Compostela auf den Weg machen. Da ist nicht der Ort das Ziel, sondern der Weg, wo wir uns wieder geistlich entschleunigen müssen, damit wir auf das Wesentliche gucken, dieses Effort, das er uns schenkt. Ich möchte diese Bibelstelle, über die ich gelesen habe, nochmal nachdenken. Mir ist es egal, wie viele Leute eine Ausrede hatten. Mir ist es egal, wer sich da reingeschlichen hatte. Aber ich möchte da oben sein und ich möchte angezogen sein mit diesem Gewand der Dankbarkeit, mit diesem Gewand der Güte Gottes, das mir geschenkt worden ist. Er hat mir alles anvertraut. Ich sage euch was, nicht die Sorgen dieser Zeit treiben uns, sondern die Güte Gottes trägt uns. Wenn das in diesem Jahr greift, ich sage dir, du kannst dich vor Nachbarn nicht retten, die mit dir sprechen wollen, weil sie merken, hier kommt Dankbarkeit, nicht weil du es musst, sondern weil du es bist, heraus. Ich möchte so eine Lilly-Type werden. Egal, was um mich rum ist, dass ich sagen kann, mein Gott ist gut. Mein Gott trägt mich. Mein Gott hält mich. Er hat für jede meiner Probleme diese grundsätzliche Lösung. Ich möchte mir nicht wie Gideon, wie es in Richter steht, mein eigenes Gewand stricken, was bis hin zu meiner Familie zum Chaos führt. Ich möchte dieses geschenkte Gewand von ihm nehmen und ich möchte zur Königshochzeit antreten. Dass ich irgendwann alles aus der Hand legen kann und sagen, Herr Jesus, jetzt bin ich bereit, jetzt komme ich. Danke für dieses wunderbare Gewand. Ich blätter nochmal zurück dieser Tasche. Das gleich müsste kommen. Jetzt. Das ist das, was ich der Gemeinde wünsche. Quatsch, was ich mir wünsche. Dass es für mich ganz neu klar wird, ich möchte mit dem Effort der Dankbarkeit, der Prophetie, dass er größer wird in meinem Leben und dass ich gehorsam bin, dass ich wieder auf ihn höre, wie er denkt. So möchte ich unterwegs sein, um dann irgendwann im Königssaal zu sitzen mit ihm zusammen. Ihr Lieben, ich habe darüber nachgedacht, welche Pläne wir uns für dieses Jahr setzen in der Gemeinde. Welche Zielsetzung? Ist alles gut. Aber wenn ich euch Weißgewandeten dann sehen darf, dann ist es mir genug. Herr Jesus, so bete ich, dass wir dieses Gewand der Dankbarkeit ganz neu überziehen. Ich bin oft so dumm und hab's beiseite gelegt. Hab das Gewand der Sorgen, des Zynismus, der Besserwisserei, der mangelnden Planerfüllung, alles habe ich angezogen. Aber ich will das ablegen. Und ich möchte von dir lernen, dass ich morgens aufstehen kann mit einem Lobpreis im Herzen, nicht weil ich muss, sondern weil mir deine Größe im Herzen auch in der Nacht groß geworden ist. Ich möchte mir von dir erbitten, dass du das uns in unserer Gemeinde schenkst. Dass wir eine Gemeinde der Dankbarkeit werden. Eine Gemeinde, die Lobopfer darbringen, die dich ehren. Diesen Segen erbitte ich, Herr Jesus, dass wir ganz neu dieses geschenkte Gewand anziehen und von dir annehmen. Ich preise deinen Namen, denn du bist gut, Herr Jesus. Amen.